Seitdem ich mich erinnern kann, kann ich mich nur an Viktor Orban erinnern.
Orban wurde nach 16 Jahren abgewählt und Budapest hat gefeiert.
Jetzt verstehe ich auch, woher die Zebras kommen. Ich habe mich schon gefragt, was es damit auf sich hat.
Schon als ich angekommen bin, war es wie so in einen dystopischen Film zu kommen.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzev und Anastasia Trenkler.
Es gibt News, da weiß man sofort, das ist ein historischer Moment. Ziemlich schnell danach folgt aber die FOMO, weil man nicht selbst dabei ist. Vielleicht ist es ja auch eine Berufskrankheit als Journalistin. Mir ging das jedenfalls bei den Parlamentswahlen in Ungarn Mitte April so. Ministerpräsident Viktor Orban wurde nach 16 Jahren abgewählt. Und Budapest hat gefeiert. Mit Autokorsos. Die Leute haben auf den Straßen gesungen, getanzt. Orban war 16 Jahre lang an der Macht. In dieser Zeit hat er das Land zu seinen Gunsten umgebaut, die Justiz gefügig gemacht und Positionen im Staat mit seinen Anhängern besetzt. Die Politikwissenschaft bezeichnete Ungarn deshalb als defekte Demokratie oder gar als Variante der Autokratie. Und die jungen Menschen, die kannten gar keinen Ungarn ohne Orban. Unsere Gästin in dieser Folge zum Beispiel, die wurde gerade eingeschult, als Orban zum ersten Mal Ministerpräsident wurde. Rafaela Roja ist heute 22 Jahre alt. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und hat ungarische Wurzeln. Ein Großteil ihrer Familie lebt in Ungarn oder als ungarische Minderheit in Serbien. Rafaela arbeitet als Journalistin in Berlin. Viele von euch kennen sie vom Funkformat Your Money und spätestens seit diesem Monat wegen ihres Contents zu Ungarn. Sie hat von vor Ort über die Parlamentswahlen berichtet und wenn ihr auf TikTok und Instagram politischen Content zu Osteuropa schaut, dann sind euch ihre Videos zur Ungarnwahl vielleicht auch schon begegnet. Anastasia hat mit ihr darüber gesprochen, wie sie das Land rund um den Wahltag erlebt hat, wie sie über den Sieg von Orban-Herausforderer Peter Modja denkt und warum sie sich über die ein oder andere Stimme aus Deutschland aufregt.
Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Video gleich unbeliebt mache und es soll jetzt auch nicht so böse rüberkommen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das irgendwie mal loswerden.
Außerdem hat Rafaela erzählt, wie die Menschen in Ungarn jetzt, da die erste Euphorie abgeklungen ist, über den Wahlsieger Peter Modja nachdenken. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Viel Spaß bei Folge 12 von Gen East.
Rafaela, du bist Anfang April in Budapest angekommen.
In der heißen Phase vor der Wahl. Wie hat sich da die Stimmung angefühlt im Land, in Budapest? Wie hast du die Stadt und die Menschen dort erlebt?
Schon als ich angekommen bin, war es wie so in einen dystopischen Film zu kommen, weil vom Flughafen war die ganze Stadt voll gekleistert, nur mit Fidesz-Wahlplakaten natürlich, wo drauf stand, wir müssen sie stoppen, der Krieg wird kommen, wenn die Fidesz nicht gewinnt. Und überall hat man Zelensky gesehen, man hat Peter Modja gesehen, es war überall Viktor Orbans Gesicht und drunter stand so in der großen Schlagzeile, wir müssen zusammenhalten gegen den Krieg. Also es war wirklich so eine sehr bedrückende Stimmung und ich dachte mir auch, okay, wenn ich jetzt hier leben würde, dann würde ich mir vielleicht auch denken, oh mein Gott, what is going on, muss ich jetzt Angst haben?
Angst vor dem Krieg, das ist was, was die Fidesz im Wahlkampf heraufbeschworen hat, also die Tisa-Partei, die Herausforderer, die würden früher oder später an der Seite von Brüssel das Land mit in den Krieg gegen die Ukraine ziehen. Die haben so ein Feindbild aus Zelensky, aus Brüssel gemacht. Tisa ist die Herausfordererpartei gewesen mit dem Kandidaten Peter Modja. Was kannst du uns denn über den erzählen? Lange Zeit galt der ja als Mann von einer Frau. Eigentlich irgendwie auch mal ganz erfrischend, nicht Frau von, sondern Mann von zu hören. Aber er hat sich dann mit der Zeit einen Namen gemacht. Was ist es denn für ein Typ gewesen im Wahlkampf?
Wie du schon sagtest, man kannte ihn jetzt nicht sehr lange als Politiker. Er war davor der Mann von der ehemaligen Justizministerin von Ungarn und ist dann quasi durch einen Skandal erst bekannt geworden, weil seine Ex-Frau mitunter dafür verantwortlich war, dass ein Mann begnadigt wurde, der dazu beigetragen hat, dass Kinder sexuell missbraucht wurden und das so ein Riesenskandal war. Und dann ist Peter Modja nach diesem Skandal in ein unabhängiges Medium gegangen und hat da ein Interview gegeben und hat quasi als Insider ausgepackt, sage ich mal. Und dann hat es halt angefangen, dass er immer mehr öffentlich gegen die Fidesz gesagt hat und er so ein Phänomen geworden ist. Und dann hat er sich ja der Tisa-Partei angeschlossen Und so ist seine politische Karriere gestartet. Er hat jetzt die letzten 2 Jahre auf jeden Fall sehr intensiven Wahlkampf gemacht. Er ist in jeder Ecke Ungarns gewesen. Das war irgendwie so sein Ziel, sein Motto, überall in Ungarn zu sein. Und das hat er auch sehr oft betont, dass er ein Politiker für alle Menschen in Ungarn sein möchte. Nicht nur für die Reichen, nicht nur für die Armen, sondern für alle. Er hat sich immer sehr als Mann der ungarischen Bevölkerung inszeniert. Er hat auch sehr oft traditionelle ungarische Tracht getragen und er hat sich quasi als starken Herausforderer gegen Orbán inszeniert.
Viktor Orbán war 16 Jahre lang an der Macht. Das ist eigentlich irre, 16 Jahre. Ich meine, du bist 22, ich bin auch nur ein bisschen älter. Das ist halt schon die meiste Zeit unseres Lebens. Du bist zwar jetzt in Deutschland aufgewachsen, aber warst ja regelmäßig in Ungarn, hast noch Freunde und Familie vor Ort. Wie hast du denn diese 16 Jahre so in deiner Erinnerung erlebt mit Viktor Orbán in Ungarn?
Seitdem ich mich erinnern kann, kann ich mich nur an Viktor Orbán erinnern. Und es war für mich, ehrlich gesagt, immer so normal. Also als Kind hat man ja noch nicht so ein politisches Verständnis. Und mir ist das auch erst, glaube ich, mit 16 oder 15 oder so erstmal richtig bewusst geworden. Wir reden immer nur über einen Viktor Orbán, wir reden nur über die Fidesz, aber über andere Parteien reden wir nicht. Und das war so ein krasser Unterschied zu dem, was ich aus meinem Leben hier in Deutschland kannte, wo ich ja schon sehr früh durch Geschichtsunterricht, durch Wirtschaft und Recht immer mit ganz vielen Parteien und ganz vielen Politikern konfrontiert wurde. Und in Ungarn war es Viktor Orbán und die Fidesz. Und ich glaube, dann war das auch ein bisschen ein hartes Erwachen, als ich dann so erwachsen geworden bin und ja, mir das Ausmaß dieser Regierung dann wirklich bewusst geworden ist.
Was ja krass ist an Orbán ist, dass er alles in Ungarn auf die Fidesz und auf sich ausgerichtet hat. Also Institutionen, Unis, Vereine, die gesamten Medienlandschaft. Also es gibt ein paar unabhängige Medien, aber so das große Geld wird in den staatlichen Rundfunk gesteckt. Und 16 Jahre lang ist es niemandem gelungen, dagegen anzukommen, bis jetzt Peter Meuer kam. Es gab ja auch schon im Wahlkampf dann die ersten Umfragen, die angedeutet haben, hey, er könnte es wirklich schaffen, Viktor Orbán tatsächlich zu stürzen.
Also ich glaube, da sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Erstens, er war ein Insider, er kannte die Fidesz von innen und man hat ihm dann auch ein bisschen mehr geglaubt, weil er quasi sagen konnte, ey Leute, ich weiß, wie es da drin aussieht und die wollen nicht das Beste für euch. Auf der anderen Seite, dass die Bevölkerung wirklich an einem Punkt war, wo sie gesagt haben, bis hier und nicht weiter, so jetzt ist Stopp. Wir sind schon am Boden und die Fidesz will halt immer noch mehr. Die wollen sich immer reicher machen, immer mehr Sachen an sich reißen. Und halt in den letzten Jahren sind so viele Skandale rausgekommen, wo auch die Absurdität des Reichtums irgendwie rausgekommen ist. Also allein dieser große Zebra-Skandal. Ich weiß nicht, ob der hier in Deutschland angekommen ist.
Nee, das musst du einmal erzählen. Was hat es mit dem Zebra-Skandal auf sich?
Da ging es darum, dass Orbán so ein riesiges Anwesen in Ungarn hat und da ist ein Private Zoo, also ein privater Zoo ist irgendwie da und es ging dann rum, dass er sich Zebras geholt hätte und ganz viele Leute haben dieses Zebra irgendwie abfotografiert und dieses Zebra gesehen und anstatt irgendwie darauf einzugehen, hat dann Viktor Orbán einen ungarischen Volksmusiker, der dafür bekannt ist, dass er sehr oft so Animal Print trägt und so Zebra-Anzüge trägt, der hat sich dann auch irgendwie mit eingemischt und dann anstatt das so ernst zu nehmen und zu sagen, hey Leute, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu reich oder irgendwie versuchen, das so gut aufzuarbeiten, hat einfach nur dieser Volksmusiker im Namen von Viktor Orbán dieses Zebra noch benannt und dann durfte man das angucken gehen. Wenn deine ganze Bevölkerung nicht weiß, wie sie ihren Strom bezahlen sollen, dass dann rauskommt, dass der Ministerpräsident des Landes sich einen privaten Zoo in den Garten stellt, ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, wo man sich so denkt, okay, jetzt ist hier Schluss. Du kannst mir gar nicht mehr so viel Angst machen mit dem Ukraine-Krieg oder was du dir alles ausdenkst, weil ich glaube dir jetzt gar nichts mehr. Und dann muss man auch sagen, dass Peter Meuer, das haben ja viele Leute dann in Deutschland danach irgendwie kritisiert, dass er ja noch immer ein konservativer Politiker ist. Meiner Meinung nach war das eine sehr gute Sache, dass Peter Meuer ein konservativer Politiker ist, weil ich würde sagen, die ungarische Bevölkerung schon ein bisschen konservativer ist und er damit nicht nur die linke Seite abgeholt hat, sondern auch die, die eher mittig oder Mitte rechts sind. Und das hat er wirklich ganz schlau gemacht, dass er auch bei so kritischeren Themen wie zum Beispiel LGBTQ+-Fragen sehr diplomatisch immer darauf geantwortet hat, um so viele Teile der Bevölkerung quasi abgedeckt hat, wie es nur ging.
Gut, dass du es aufklärst, weil jetzt checke ich auch so bestimmte Memes, was ich gesehen habe, sind so KI-generierte Bilder, wo so Zebras so Viktor Orban-Plakate auffressen am Straßenrand. Jetzt verstehe ich auch, woher die Zebras kommen. Ich habe mich schon gefragt, was es damit auf sich hat. Sehr amüsant und zeigt auch, wie irre und wie crazy Teile dieses Wahlkampfs waren. Also da ist es ja gar nicht unbedingt der Wahlkampf, sondern eben Orbans Privat-Zoo. Aber es gab ja durchaus andere Momente, die recht auffällig waren. Ich glaube, was in Deutschland vor allem die Runde gemacht hat, war ein Sextape, was kursiert haben soll, was existiert haben soll. Man weiß es nicht so genau. Kannst du uns da einmal aufklären, was ein Sextape in der ungarischen Wahl zu suchen hat?
Anfang des Jahres ist eine Website aufgetaucht. Und wenn man da drauf gegangen ist, dann hat man so ein Bett gesehen, was nicht gemacht war und was so durcheinander war. Und dann stand da Coming Soon und ein Datum. Und dann dachte man sich schon so, okay, das hat was mit Peter Mojo zu tun. Und dann hat Peter Mojo tatsächlich ein Statement gemacht und quasi in kompletter Ehrlichkeit gesagt, was da vorgefallen ist. Also er hat auf jeden Fall dieses Bett erkannt und hat zugegeben, er hatte da einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit seiner Ex-Partnerin nach einer Party, wo die gemeinsam hingegangen sind, und hat das dann quasi zugegeben, weil er meinte, dass er erpresst wird und dass es ein Versuch ist, ihm seine Kredibilität irgendwie zu nehmen, weil es dann auch noch so aufkam, er war auf einer Hausparty und wir wissen nicht, was auf diesem Video ist, und er soll anscheinend unter Drogen gestanden haben. Er hat dann dieses Statement veröffentlicht, hat dann auch im Zuge dessen Drogentests gemacht und die veröffentlicht und nochmal gesagt, er hat nie in seinem Leben Drogen genommen. Aber es war natürlich so ein ganz absurder und auch irgendwie so in einem deutschen Wahlkampf nicht vorstellbarer Moment. Das war schon sehr crazy.
Ein teils auch skandalöser Wahlkampf also, der dann auf den 12. April hinsteuerte, den Tag der Parlamentswahl. Und das Ergebnis wurde nicht nur in Ungarn, sondern weltweit mit Spannung erwartet, auch wenn man nicht wusste, was danach passieren würde. Also tatsächlich kursierten ja Szenarien, wonach es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen der beiden Seiten am Wahlabend kommen könnte. Und manche Beobachter gingen sogar so weit, dass sie sich eine Orban-Reaktion nach US-amerikanischem Vorbild vorstellen konnten. Also Donald Trump hat ja nach seiner ersten Amtszeit in den USA den Wahlsieg von Joe Biden nicht anerkannt. Es kam dann zu dem gewaltsamen Sturz aufs Kapitol. Inwieweit hatten denn die Menschen in Budapest Angst, dass es zu einem solchen Szenario eben auch in Ungarn kommen könnte? War man da trotz aller Befürchtungen am Wahltag draußen auf den Straßen?
Also alle Leute waren irgendwie draußen. Ich bin rausgegangen in der Früh zum Frühstücken und ich habe noch nie so viele Menschen auf den Straßen gesehen. Als ich durch die Stadt gelaufen bin, habe ich unzählige Wahllokale auf meinem Weg gesehen. Die waren alle voll, die ganze Zeit sind Menschen rein und rausgegangen. Ich glaube, am Wahltag selber habe ich mehr so eine Spannung gespürt und auch so ein bisschen schon eine Erleichterung, dass es bald vorbei sein wird, weil die Angst habe ich eher in den Tagen davor gespürt, als es noch so ein bisschen hin war, sage ich mal. Aber ich habe auch gehört von Freunden, Verwandten, dass sie am Montag nicht in die Arbeit kommen müssen, dass viele Leute nicht wussten so, okay, kommen wir am Montag irgendwie aus der Stadt raus, dass Leute extra so rausgefahren sind, damit sie nicht in der Stadt sein müssen.
Und dann kam der Abend. Wer hat denn zuerst den Wahlsieg von Peter Mojo verkündet? Also war das er selbst oder war das Orban, der ihm gratuliert hat?
Es war irgendwie richtig weird, weil wir standen alle vor diesen riesigen Bildschirmen, wo Partisan lief. Das ist ja auch der Channel, wo Peter Mojo sein erstes Interview gehalten hat. Und die saßen den ganzen Abend mit Experten da und haben sich Leute eingeladen. Und die haben quasi so eine Talkshow gemacht, aber währenddessen so live die Ergebnisse verkündet. Und dann kamen halt die Ergebnisse rein und es sah aber schon sehr gut für die Tisa aus, aber nicht so, dass man hätte sagen können, die gewinnen safe. Es war so ein, wir wollen uns nicht zu früh freuen, keine Ahnung, was noch passiert. Aber alle waren schon richtig hyped. Und dann hat der Moderator plötzlich gesagt, hey Leute, wir kriegen gerade eine Eilmeldung rein. Viktor Orban hat gerade Peter Mojo gratuliert. Und wir waren alle so, okay, zu was hat er ihm gratuliert? Und alle haben sich gefreut, aber es war so ein, wir wissen noch nicht ganz sicher. Ich weiß noch ganz genau, der Gast, der in dieser Talkshow saß, hat dann gesagt, ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil in Amerika machen die Politiker das ja so, es ist so üblich, dass der Verlierer den Gewinner persönlich anruft und ihm zum Wahlsieg gratuliert. Und dann plötzlich kam auf den Bildschirmen ein Breaking News, die Orban-Regierung ist nach 16 Jahren zu Ende. Und ich glaube, dann war es so, it's real.
Wie waren da so die Reaktionen um dich rum?
Es war sehr emotional alles. Alle Leute sind sich in die Arme gefallen. Ganz viele Leute haben geweint, ganz viele Leute haben gefeiert. Ganz viele Leute haben sich betrunken, einfach nur. Es gab so einen Moment, der mich so richtig berührt hat und der so richtig ein Zeichen dafür war, was eigentlich in den letzten 16 Jahren war. Ich stand vor diesen Bildschirmen und neben mir stand ein Vater mit seiner Tochter. Ich glaube, die war bestimmt so 13 Jahre alt, also die war sehr, sehr jung. Und die haben sich so umarmt und dann meinte der Vater, ich bin so froh, dass ich dich nicht an diese Politik verloren habe und dass ich noch den Absprung geschafft habe. Und es war so traurig irgendwie, weil ja, diese Regierung hat so viele Familien entzweit, dass die nicht mehr miteinander reden können, weil es so viel Propaganda gab, es gab so viel Angstmache, es gab so viel so Leute gegeneinander ausspielen irgendwie. Ja, ich stand da so und war so, ja, endlich ist das zumindest vorbei.
Ich war an dem Abend selbst bei uns in der Redaktion und wir haben dann über den Wahlsieg eben berichtet und geschrieben. Und ich habe dann auch immer mal wieder so auf Social Media geguckt und diese krassen Videos und Fotos gesehen, das Parlament erleuchtet, davor tanzend, die Leute, die Tisa unterstützt haben, dann immer mal wieder auch Fotos von ja, traurigen, enttäuschten Orban-Fans, dann diese Videos auf Social Media, wo man so Leute gesehen hat, die in der U-Bahn so abgeklatscht haben.
Ja.
Hat man bei dir ja auch viel dann auf Social gesehen von diesen ganzen tanzenden Menschen. Und gleichzeitig dann in meinem, ja, mehrheitlich deutschen Social-Media-Feed die ersten, in Anführungszeichen, kritischen Stimmen. Warum feiert ihr Peter Maurer? Das ist doch auch ein Konservativer.
Ja.
Wie war denn da deine Reaktion? Ich habe gesehen, du hast ähnlichen Content gesehen und dazu ein kleines Rage-Video aufgenommen. Erzähl mal.
Ja, oh, ich habe mich wirklich versucht, nicht davon Rage-baiten zu lassen, weil der Take an sich ist ja gut. Also es stimmt, Peter Maurer ist ein Konservativer und wenn die Kritik aus einer linken Bubble kommt, sage ich mal, dann ist die Kritik absolut berechtigt. Das Problem, was glaube ich und ganz viele ungarische Leute haben, war halt so, jetzt hat man 16 Jahre gelitten unter dieser Regierung und dann schafft man quasi diese Regierung demokratisch, friedlich abzuwählen und man freut sich einfach darüber, dass ich zum Beispiel als Journalistin wieder in meinem Heimatland arbeiten könnte. Dass, wie gesagt, so Familien nicht mehr entzweit werden oder hoffentlich nicht mehr entzweit werden. Die Fidesz ist ja noch am Start, sage ich mal. Und ich glaube, das muss man auch wirklich sagen, 70% der ungarischen Bevölkerung, die einen Peter Maurer gewählt hat, die sind sich sehr bewusst, dass es Risiken gibt und dass es sein kann, dass Peter Maurer nur ein Stück besser sein wird, was die Politik angeht. Aber in dieser Wahl ging es zu 95% darum, die Orbán-Regierung abzuwählen und diese ganzen Leute radikal aus ihren Führungspositionen irgendwie rauszubekommen. Und es ist natürlich eine sehr privilegierte Sichtweise, dann hier in Deutschland zu sitzen. Und man muss ja wirklich sagen, in den letzten Jahren habe ich Ungarn fast nie in den deutschen Medien gesehen. Also ich habe ja für meine ganzen Ungarn-Themen recherchiert und wenn ich da deutsche Quellen gesucht habe, da gab es eigentlich fast gar keine. Also ich glaube, die einzigen, die immer konsequent irgendwie Quellen hatten, war die Deutsche Welle. Aber die sind ja spezialisiert darauf, zu so vielen Ländern irgendwie Berichterstattung zu machen. Und dann 16 Jahre lang sich als Ungarin in Deutschland alleingelassen zu fühlen und niemand interessiert es wirklich, was in diesem Land abgeht, weil irgendwie in Europa, in der EU kann das ja nicht so schlimm sein und man wird noch nicht von den Polizisten auf der Straße verkloppt, sage ich mal. Dass dann Leute nach diesen 16 Jahren irgendwie aus Deutschland kommen und den Ungarn versuchen zu erklären, über was man sich freuen darf und über was nicht, das fand ich schon ein bisschen nicht frech. Ich würde nicht frech sagen, weil der Punkt ist ja, wie gesagt, noch immer gut, aber ich hätte es mir gewünscht, wenn man diesen ungarischen Stimmen mehr Raum gegeben hätte und dann mal vielleicht so sich gedacht hätte, oh, okay, vielleicht lasse ich jetzt mal die Bevölkerung reden, vielleicht lasse ich jetzt mal Ungarinnen und Ungarn reden und die mal erzählen, wie das für die ist. Ja, und halt gleichzeitig irgendwie dieses Gefühl, dass mir jetzt jemand das erklären will, der nicht damit aufgewachsen ist. Es ist schon dieses Gefühl, dass einem das abgesprochen wird, dass man sich nicht kritisch mit dieser Wahl auseinandergesetzt hätte oder dass man sich nicht kritisch mit Peter Maurer auseinandergesetzt hätte.
Ja, auch so eine Frage des Standpunkts, ne? Also so Westplaining funktioniert halt easy, wenn man einfach sagt, ihr da drüben macht das vermeintlich falsch, während man selbst ja gar nicht in den Schuhen steckt und womöglich sich auch nicht im Detail informiert hat, worum es denn bei der Wahl geht. Also überhaupt die Freude darüber, dass eine Person wie Orbán, die 16 Jahre lang an der Macht war und den gesamten Staat, alle Institutionen auf sich und die Partei ausgerichtet hat, dass es überhaupt noch möglich ist, diese Person die Macht wieder zu entziehen. Darum ging es ja grundsätzlich in der Wahl. Und natürlich ist ja trotzdem jetzt die Frage, wie geht's weiter? Du hast jetzt gerade schon gesagt, mehr ungarischen Stimmen Raum schenken. Was hörst du denn vielleicht jetzt gerade aus dem Land, beziehungsweise wie nimmst du da die Berichterstattung wahr? Jetzt, wo die große Euphorie erstmal womöglich so ein bisschen abgeklungen ist, sind Leute einerseits immer noch optimistisch, andererseits vielleicht ein Stück weit skeptisch. Wie nimmst du das wahr?
Also ich glaube, so die erste Woche nach den Wahlen war einfach so pure Euphorie. Aber ich muss sagen, und das ist wieder so dieser Punkt, wo ich mir so denke, naja, hört doch mal den ungarischen Leuten zu, sofort, ich glaube, Tag zwei nach den Wahlen habe ich schon die ersten unabhängigen Medien gesehen, die dann auch kritisch über Peter Modja und die Tisza berichtet haben und gesagt haben, okay, jetzt ist er gewählt worden, jetzt müssen wir uns mal damit auseinandersetzen. Und so sehe ich das auch ganz viel auf Social Media. Also ich habe auch ganz viele junge Leute gesehen, die dann direkt nach den Wahlen gepostet haben, naja Leute, jetzt wurde er gewählt, jetzt lass uns mal darüber reden, was nicht so geil ist. Und ich glaube, jetzt wird sich das irgendwie so ein bisschen einpendeln. Peter Modja war ja auch in den staatlichen Medien und da gab es großen Beef. Und ich glaube, die staatlichen Medien müssen sich erstmal umorientieren, weil ich habe so ganz lustige Social-Media-Posts gesehen, wo verglichen wurde, was die vor dem Wahlkampf gesendet haben und was jetzt nach den Wahlen in den Nachrichten kam. Und es war so, die Kirschblütensaison hat angefangen.
Also jetzt nach dem Wahlkampf sozusagen keine Politik mehr, weil davor alles für die Fidesz und jetzt, wo die Fidesz verloren hat, gehen wir zu den weniger politischen Kirschblütenthemen über.
Du hast ja gerade schon gesagt, es gab dann Beef, als Peter Modja nach der Wahl bei den Staatsmedien war. Was genau ist da passiert?
Also da ist fast Krieg ausgebrochen. Er hat sich zuerst im Radiosender mit den Moderatoren gestritten, weil der Moderator auch die ganze Zeit so sehr komisch gefragt hat. Also er war die ganze Zeit sehr, naja, sie müssen mir das ja nicht erklären, sie müssen das den Hörern erklären. Und es war so sehr bevormundend die ganze Zeit, also als würde er ihn aktiv versuchen, irgendwie aus der Reserve zu locken. Und dann ging es genauso im staatlichen Fernsehen weiter, wo man aber auch sagen muss, dass Peter Modja da auch sehr an die Decke gegangen ist. Und man hat so gemerkt, da hat sich sehr viel in den letzten 2 Jahren angestaut, wo er ja auch fast gar nicht eingeladen wurde, sondern nur Viktor Orbán und er dann auch die ganze Zeit so erwähnt hat, sie haben die ganze Zeit Lügen über mich verbreitet und sie haben ja nur die Propaganda gemacht. Und ich glaube, da waren die Fronten auch schon sehr verhärtet. Beide haben sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan, glaube ich. Und man hat auf jeden Fall in dem Interview schon sehr gesehen, man muss irgendetwas an diesem System ändern. Peter Modja hat dann selber in diesem Interview noch im Fernsehen gesagt, wir werden diesen Sender erstmal suspendieren, bis sich die Strukturen nicht so geändert haben, dass gute und ausgewogene Berichterstattung gewährleistet ist.
Welche anderen Ankündigungen hat Modja denn so direkt nach der Wahl gemacht?
Er hat schon auf seiner Siegesrede eine Liste an Namen mitgenommen, die alle zurücktreten sollen, unter anderem der Staatspräsident. Ich habe ja ein Video gemacht direkt nach den Wahlen, wo ich noch so auf der Straße stand und ich meinte dann so, er hatte einfach eine richtige Kill-List dabei und es hat sich wirklich ein bisschen so angefühlt, weil alle so voll überrascht waren. Ich habe auch nur in der Menge nur die ganze Zeit gehört, oh mein Gott, was macht der da? Er macht einfach alle platt. Dann hat er auf der Pressekonferenz noch ganz, ganz viele Sachen gesagt. Ich fand unter anderem spannend und auch gut, wenn man auf die letzten 16 Jahre zurückblickt, dass er meinte, dass ein Ministerpräsident nur 2 Legislaturperioden an der Macht sein kann, also insgesamt 8 Jahre. Und dass das auch dann dazu führen würde, dass Viktor Orbán nie wieder Ministerpräsident sein könnte. Er hat auf seiner Siegesrede auch gesagt, dass Ungarn ein Land werden soll, wo jeder die Person lieben kann, die er möchte. Also hat sich für die LGBTQ-Community quasi ausgesprochen, was ich auch sehr stark fand, weil man das noch nie von ihm gehört hat. Ich glaube auch sehr bewusst, weil man das gegen ihn hätte verwenden können von der Fidesz aus und dass er halt wieder mehr Teil der EU sein möchte. Und es gibt auch den Plan innerhalb von den nächsten 4 Jahren, dass in Ungarn auch der Euro eingeführt wird.
Wo sind denn so Punkte, wo du sagst, die Euphorie ist berechtigt und Orbán ist weg, aber da können wir Modja vielleicht noch nicht so ganz trauen. Wo hast du so Punkte, wo du persönlich noch skeptisch bist?
Die Punkte, wo ich halt noch skeptisch bin, ist, dass man halt Peter Mayor noch nie in einer politischen Funktion gesehen hat. Also wir wissen, was wir mit der Fidesz bekommen, aber wir wissen noch nicht, was wir mit Tisa bekommen werden. Und ich glaube, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil wir werden halt sehen, okay, wird es denn jetzt wirklich besser? Wie macht der Politik? Wie wird er als Ministerpräsident sein? Und da bin ich gespannt.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Viele Leute kennen dich ja jetzt vor allem durch die TikTok-Videos. Nicht nur, du machst auch anderen Content, aber jetzt vor allem zu Ungarn. Hast du eine Theorie, warum das jetzt so viele Menschen interessiert hat? Ich will hier gar nicht offenden, sondern aus eigener Erfahrung hinsichtlich anderen Ländern, die jetzt, sage ich mal, weiter im Osten sind. Das juckt halt leider nicht so sehr wie Russland, die USA und China.
Ja.
Aber bei Ungarn hat es jetzt extrem viele Leute interessiert, was ja super gut ist. Man kann nur darauf hoffen, dass jetzt mehr Berichterstattung da sein wird. Aber jetzt gerade haben sich ganz viele Menschen interessiert. Was wäre so deine These, warum das der Fall ist?
Ich glaube, weil es halt, ich will da jetzt nicht in Peter Mayors Symbolik auch mit aufsteigen, aber es war schon dieses David gegen Goliath und dass halt eine Regierung, die so lange an der Macht war, ist schon faszinierend, was dann die Demokratie und so, wenn sich eine Gesellschaft zusammenrauft, würde ich mal sagen, was das alles bewegen kann. Ganz viele haben auch darüber geredet, dass es ein Rückschlag für den Rechtsruck ist, weil sich Leute halt dagegen entschieden haben in Ungarn. Es ist trotzdem eine konservative Politik, aber es ist schon gegen diesen Rechtspopulismus und das, was so Viktor Orban verkörpert hat. Friedrich Merz hat sich dann auch sofort am nächsten Tag geäußert und war so, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und es ist ein großer Tag für die Demokratie. Und als ich diese Videos gepostet habe, haben auch ganz viele Leute unter meinen Videos kommentiert, liebe Grüße aus Polen, und ganz viele Leute aus Amerika haben kommentiert und waren so, ich bin so glücklich für euch und ich wünsche mir das Gleiche für Amerika. Und jetzt hat vielleicht Amerika auch gesehen, dass es möglich ist, wenn die Massen so zusammenhalten und sich gegen so eine Regierung entscheiden. Also ich glaube, es hat so viele interessiert, weil es so eine gewisse Hoffnung verkörpert, dass die rechte Seite nicht stärker ist.
Dass Autokraten wie Orban auch nach 16 Jahren eben doch noch abgewählt werden können und dass Ungarn ein Vorbild womöglich sein kann für andere Länder, die USA, aber auch andere Länder in Europa. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Raffaela, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du mit uns für Gen Z gesprochen hast. Wir werden deine Arbeit auf TikTok und Instagram zu Ungarn auf jeden Fall weiter mitverfolgen und sind gespannt auf deine Einblicke und deine Analysen.
Das war Folge 12 von Gen Z. Wer mehr Hintergründe zu den politischen Entwicklungen in Ungarn haben möchte, dem empfehlen wir neben Raffaelas Content auch eine Reportage von vor Ort von unserem Kollegen und Freund Alexander Kauschanski. Der hat für die Zeit mit jungen Ungarinnen und Ungarn über ihre Zukunftshoffnungen und Träume gesprochen. Und ich habe außerdem die Politikwissenschaftlerin Ellen Boos aus Budapest über die Bedeutung von Modjas Wahlsieg interviewt. Beide Artikel verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Übrigens, Gen Z gibt es bald seit einem Jahr. Das fühlt sich fast so surreal an wie die Abwahl Orbans nach 16 Jahren. Ich freue mich sehr, dass wir nach einem Jahr auch eine im Großen und Ganzen hoffnungsvolle Entwicklung in Osteuropa covern konnten. Und natürlich werden auch wir dranbleiben. Das wird sicher nicht die letzte Folge zu Ungarn bleiben. Ach ja, und apropos dranbleiben. Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die Gen Z seit Stunde Null, also seit bald einem Jahr, hören. Eure Unterstützung bedeutet uns wirklich unendlich viel. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über alle, die im Laufe des vergangenen Jahres zu uns gestoßen sind. Jeder Stream, jeder Kommentar und jeder Follow treibt uns weiter an. Und deshalb wollen wir bald nochmal in Real Life mit euch in Austausch treten. Mehr dazu bald im Podcast und auf Instagram. Folgt uns dort gern. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über eine Bewertung und einen Follow bei Spotify und Apple Podcasts. Und damit tschüss!